Willkommen zurück bei «Geschichten aus Aarau».
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
Willkommen, liebe ZuhörerInnen und Manuel.
Hoi Simon. Ja, du hast ja in der letzten Folge geteased, dass wir uns heute in zeitlich unbekannte Gefilde werden begeben.
Ja, wir sind ja jetzt mittlerweile bei Episode 8 und ich habe mir jetzt vorgenommen, wir müssen ja jetzt endlich einmal ein bisschen weiter zurück. Mhm. Und ich erlaube mir mal, heute thematisch einen Zeitbereich anzugreifen, wo wahrscheinlich vielen AarauerInnen bekannt ist. Mhm. Und versuche mich jetzt da in einer Geschichte, das aber ein bisschen zu verbinden mit Sachen, die vielleicht andere oder viele doch noch nicht wissen. Und zwar stoßen wir ins Mittelalter vor und ich will mit dir über die Stadtgründung von Aarau reden.
Ja, gerade so. Das Thema von allen Themen in einem Podcast, wo es um Aarau geht.
Genau. Ja, vielleicht noch konkurriert so durch die Helvetica, wo dann Aarau kurzzeitig Hauptstadt ist, was ja glaube ich, bei ziemlich vielen im Gedächtnis dürfen sein. Bevor ich alle HörerInnen verliere, weil sie sagen, die Aarauer Stadtgeschichte, da habe ich schon genug gehört und ich weiss da, wann welches Stadtrecht und so war. Es soll jetzt weniger darum gehen, um einzelne Ereignisse, Ort oder Personen zu rekapitulieren, wann jetzt da welches Gebäude gebaut worden ist in der Stadt, sondern ich will das ein bisschen in den Kontext setzen. Und zwar auch im Kontext von der Schweizer Geschichte im Mittelalter und einmal ein bisschen ein Gegennarrativ oder eine Gegendarstellung so zu der Schweizer Nationalgeschichtsschreibung machen. Weil, wenn wir ja uns mit der Geschichte vom Mittelalter beschäftigen, vor allem in der Schule zum Beispiel oder auch später, dann geht es meistens entweder um Burgen und um Ritter, wie die regiert haben und geherrscht haben, so ein bisschen auf einer abstrakten Ebene. Mhm. Oder dann geht es dann um die Eidgenossenschaft, wie die sich entwickelt hat, dass immer so ein bisschen der Blick auf Urschweiz und Unterwald und was nachher passiert ist. Aber es geht dann irgendwie immer um die drei Urkantone und wie dann so die Schweiz sich formiert hat. Was ich jetzt heute machen will, ist eine Geschichte vom Mittelalter erzählen, wo mal Aarau im Zentrum ist. Wo es mehr um Aarau statt um die Eidgenossen geht. Und du wirst dann sehen, auch in Aarau und auch ganz ohne Eidgenossen kann man eine Geschichte vom Mittelalter zeigen mit wichtigen Entwicklungen auch für das spätere Werden von der Schweiz.
Simon, ich glaube, ich hätte dich müssen als Dozent haben in meinem ersten Semester. Dann hätte ich vielleicht früher erfahren, wieso was es wichtig ist, Geschichte zu studieren.
Ja, ich hoffe, ich verliere dich jetzt nicht, weil wir werden natürlich einige Personen, auch bekannte Personen, kennenlernen. Und ich habe jetzt mir auch Mühe gegeben, dass ich möglichst den personellen Umfang ein bisschen reduziert halte. Das heisst, die jetzt vom Fach sind und sich mega, mega gut auskennen, die werden mir verzeihen, wenn ich da nicht in allen Details alle wichtigen Akteure aufzähle und mich da beschränken und die anderen sind dann vielleicht froh darum, wenn wir es mit einem überschaubaren Rahmen machen können. Die Geschichte der Stadt Aarau fängt eigentlich mit ihrer Stadtgründung an. Mhm. Ich möchte aber etwas früher anfangen. Wir starten unsere Geschichte um 1173. Und zwar nicht in Aarau, sondern in Lenzburg. Weil der Kaiser vom Heiligen Römischen Reich, der Friedrich I. aus dem Geschlecht der Staufer, du kennst ihn vielleicht unter dem Namen Barbarossa.
Ah, ja.
Der ist in Lenzburg zu Gast und er muss dort die Herrschaftsverhältnisse im heutigen schweizerischen Mittelland neu ordnen. Weil der Ulrich IV. Von Lenzburg, ein sehr enger Vertrauter von ihm, ein Gefolgsmann, der ihn auch auf einem Kreuzzug, auf dem zweiten ins Heilige Land zum Beispiel begleitet hat, wo als Vertreter vom Kaiser diverse Aufgaben übernommen hat, zum Beispiel als Graf und als Reichsvogt. Also er war Graf im Aargau, Graf dann auch im Zürichgau, Reichsvogt in Beromünster und Schanis und er hat sogar noch im Blenjotal Verwaltung übernommen. Also er hat so ein bisschen im Mittelland und dann auch in Bezug auf die Alpen eine wichtige Stellung gehabt. Und er ist gestorben als Letzter vom Lenzburger Geschlecht. Und das heisst, dass der Barbarossa jetzt muss kommen, um eigentlich so ein bisschen die Besitzverhältnisse da neu zu klären.
Also das heisst, wenn ein Geschlecht kein Nachkommen mehr hat, dann muss das alles neu verhandelt werden, weil politische Macht über die Nachkommen sozusagen von einem Adelsgeschlecht weitergegeben worden ist.
Ja, ich tue das vielleicht schnell illustrieren mit dem Vergleich zu heute. Für uns ist ja heute selbstverständlich, dass bei einem Territorium, einem Staat rechtliche Ansprüche auf Steuern, so ein bisschen richterliche Gewalt, Grundbesitz, dass das irgendwie so ein bisschen zusammenfällt und eigentlich aus einer Hand kommt. Und das Lehnsystem vom Mittelalter basiert ja eigentlich nur auf persönlichen Beziehungen. Das heisst, der Besitz oder der Einfluss von einer adligen Familie stützt sich einerseits auf Grundbesitz, also Boden, wo der Familie gehört. Und das nennt man das sogenannte Allod. Mhm. Also dort, wo die Familie ihrem Heimatbereich eigentlich Herrschaftsrecht und Grundbesitzer sind. Zusätzlich zu dem können sie aber auch Lehen bekommen von einem Dienstherr, also von einem König, von einem Herzog oder Graf, wo ihnen dann einfach zur Verwaltung übergeben wird als Stellvertreter und wo dann offiziell auch mit dem Tod vom Lehensempfänger wieder an den Lehensgeber zurückfällt, wieder neu muss verteilt werden oder gegenüber den Nachkommen bestätigen, dass sie es dann behalten. Und für den Barbarossa im 1173 ist es jetzt eben schwierig, weil er muss nicht nur entscheiden, wie er Lehen neu verteilt, sondern auch, wer jetzt Graf wird im Aargau.
Okay.
Und dann ist auch noch die Frage, was passiert mit den Familiengütern von der Familie von Lenzburg, also mit ihrem Allod, ihrem Familienbesitz. Mhm. Wie wird der jetzt weitergehen? Wieso dass das wichtig ist, ist, dass eigentlich die Lenzburger eine von mehreren wichtigen Adelsfamilien gewesen sind in dieser Zeit. Neben den Zähringer zum Beispiel, den man ja kennt, vielleicht als Stadtgründer von Bern. Dann haben wir noch Kiburger gehabt, wo ihnen so in der Region Winterthur, Ostschweiz, Thurgau, Süddeutschland gewesen sind. Und natürlich noch
die Habsburger,
wo eigentlich so ihren Familienbesitz, Kernbesitz so in der Region Bruck um die Habsburg natürlich gehabt, aber auch Süddeutschland im Rhein entlang ihre Anfänge gehabt haben. Im ausgehenden 12. Jahrhundert und anfangs 13. Jahrhundert fährt ein Prozess an, ganz unabhängig jetzt von der Eidgenossenschaft, sondern viel genereller, wo man so ein bisschen als Ausbildung von Territorialstaaten bezeichnet. Mhm. Also okay, der Übergang von so lockeren Personenverbandsstaaten, wo man sich da durch ein Lehenssystem mit Gütern, wo man sich zuweist und Dienst, wo man dafür empfängt, was ja zu sehr verstückelten Herrschaften geführt hat, sondern dass man probiert, sogenannte Territorialherrschaften zu errichten. Mhm. So zum Beispiel auch die adlige Familie, weil sie natürlich auch festgestellt haben, dass es in diesen Personenverbandsstaaten immer schwierig ist, die Herrschaften effektiv durchzusetzen. Also ja, wenn du irgendwie da ein bisschen Land hast, aber dann hast du auch noch in Süddeutschland ein bisschen etwas, wo dir gehören würde oder wo du Ansprüche hast, dann hast du noch ein bisschen etwas irgendwo in Österreich, dass das irgendwie zusammengehalten ist, ist nicht ganz einfach.
Du müsstest eigentlich ganz viel umreisen, um dort immer wieder vorbeischauen, um zu schauen, ob alles...
Genau, das macht ja der Kaiser in dieser Zeit, also der muss beständig durch sein Reich reisen und dann schauen, dass eigentlich in seinem Sinne seine Vertreter handeln. Oder du hast einfach sehr vertrauenswürdige Lehensnehmer, die dann für dich wirklich in deinem Sinne die Herrschaft ausüben.
Ja.
Und aus dem Grund streben jetzt eben eigentlich die verschiedenen adligen Familien auch nach geschlossenigeren Gebieten, versuchen auch dort ihre Herrschaft zu intensivieren, also so ein bisschen Aufbau von Verwaltungsstrukturen, die ein bisschen einheitlicher sind, Zentralisierung auch von der Recht. Durch das Lehnsystem kann man natürlich auch im Gebiet Recht abtreten an diverse und das kann dann sein, dass irgendein gewisser Zins an den gezahlt wird und die Steuer an jemand anderen. Und das probiert man alles so ein bisschen in einer Hand zu vereinen. Also so ein bisschen die Territorialherrschaften sind so Anfänge, die sich natürlich im Laufe dann von der frühen Neuzeit immer mehr Richtung Nationalstaaten dann entwickelt. Wo dann ja auch die, nicht nur die adligen Familien, sondern auch Städte oder Länderorte, wie dann eben Zürich oder die Innerschweizer, Teil davon sind oder wo das auch betreiben. Darum ist eigentlich jetzt für die Habsburger, Kiburger oder auch Zähringer der Lenzburger Besitz sehr wichtig oder interessant, weil es eigentlich für alle von denen eine erhebliche Erweiterung wäre von ihrem Einfluss. Mhm. Also die Region Aarau bzw. von dem Aargau, wo damals grob gesagt zwischen Reuss, Aare und der Innerschweiz sich befindet. Mhm. Also eigentlich ein viel grösseres Gebiet als abdeckt als der heutige Aargau, aber eigentlich sehr zentral ist und für alle von Interesse. Mhm. Jetzt ist es aber natürlich so, dass jeder sich selber mal der Nächste ist und darum vertritt jetzt der Barbarossa vor allem auch familiäre Eigeninteressen und übergibt den grossen Teil von diesen frei werdenden Besitztümern seinem vierjährigen Sohn, Otto. Wo dann auch Graf im Aargau wird. Und mit dem will er natürlich vor allem an seiner Familie den Einfluss sichern. Die anderen gehen dann da mehr oder weniger in Bezug auf den Aargau zumindest leer aus, ausser Kiburger. Der Hartmann der Dritte von Kiburg damals, dem ist nämlich gelungen, dass er die Richenza von Baden-Lenzburg, also aus der Familie von den Lenzburger, geheiratet hat und zumindest einen Teil von dem Familienbesitz von den Lenzburger so übernommen hat. Jetzt an dem Reichstag 1173 ist nicht das letzte Wort gesprochen gewesen. Der Otto, der Erbe eigentlich von Barbarossa, der stirbt um 1200 als junger Mann. Und das heisst, jetzt gibt es eine neue Umverteilung. Und jetzt fällt auch etwas für die Habsburger ab, weil die um wahrscheinlich etwa 1200 jetzt zu Grafen im Aargau ernannt werden. Ja. Das heisst, die Kiburger haben vom Lenzburger Besitz einen Teil bekommen, das ist ihre Familienbesitz. Die Habsburger aber werden jetzt in dem Sinn Stellvertreter vom Kaiser auf dem Gebiet vom Aargau.
Die sind vom Kaiser ernannt worden zu Grafen.
Genau. Und sie sind auch Aufsichtshaber über die Königsgüter. Also es gibt gewisse Teile oder Ländereien, die eigentlich direkt dem König unterstehen. Und da müssten sie jetzt auch Schutz und Aufsicht eigentlich machen. Und jetzt kommt noch etwas weiteres dazu, weil das natürlich noch lange nicht zu Ende ist. Also die Geschichte wird jetzt uns ein bisschen weiter begleiten. Um 1218 stirbt jetzt ein weiterer Konkurrent in dem Rangeln von diesen Adelsfamilien im Mittelland, und zwar der Herzog Berthold von Zähringen, als direkte Konkurrenz von Kiburger und Habsburger. Und eine von seinen beiden Schwestern, Anna von Zähringen, ist mit dem Ulrich III., dem Sohn vom Hartmann, den wir ja hatten, der hat Lenzburger geheiratet, sein Sohn heiratet eine Zähringerin, hat die geheiratet und hat durch das, durch den Tod von Berthold, so ein den zähringischen Besitz erheiratet.
Also, es wird jetzt langsam kompliziert mit den Familienbanden, die aber halt doch wichtig sind nachher für eine Besitzverteilung.
Genau, also du kannst dir eigentlich so ein im Fokus behalten, Kiburger, die können sich da eigentlich den Besitz aneignen, die Habsburger behalten wir in Erinnerung jetzt einfach als Grafen von dem ganzen Gebiet.
Okay.
Jetzt haben die Kiburger so ihren Stammsitz im Zürichgebiet, in der Ostschweiz, und haben durch die Zähringer Güter in Bern, am Raum Bern herum, auch jetzt ein bisschen ausbauen können. Und jetzt fehlt ihnen noch so ein bisschen im Gebiet Aarau, also eigentlich ein Bindeglied. Mhm. Also vor allem der Gerichtskreis von Sur, wo das heutige Aarau auch drin gelegen ist, dort, das war noch so ein bisschen umstritten gewesen. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass insbesondere der Teil, wo jetzt Aarau heute ist und wo wir nachher dazu kommen, das ist nach dem Tod von Otto, dem Erbe von Barbarossa, oder in dieser Familie weitergegangen, in die Familie Chalon-Burgund, also eine Familie, die eher in der Westschweiz anzusiedeln ist. Und die hat mit dem nicht so viel zu tun gehabt. Das heisst, es ist sehr wahrscheinlich, das ist nicht gesichert, dass sie, die Familie Chalon-Burgund, auch den Kiburger dann das zum Lehen gegeben haben. Also Kiburger haben das zur Verwaltung bekommen, das Gebiet da von Aarau, wo ja auch gut zwischen ihren Besitztümern liegt, die Erbschaft von den Lenzburger und die Erbschaft von den Zähringer. Es gehört ihnen aber nicht in dem Sinn als Eigengut, sondern sie sind eigentlich die Stellvertreter von diesen Chalon-Burgund. Damit sind jetzt Kiburger durchgeschickt zu heiraten, da in der ersten Hälfte vom 13. Jahrhundert in einen grossen Teil vom Mittelland Besitz kommen.
Kiburger ist auf jeden Fall ein Name, den ich auch schon gehört habe in Verbindung mit der Stadtgründung.
Ich möchte jetzt eine kleine Tour d'Horizon machen, was eigentlich überhaupt da vorhanden war in dieser Zeit, bevor die Stadt Aarau gekommen ist. Gehen wir, wie versprochen, in das 1241, wo der Hartmann IV. Mittlerweile und der Hartmann der Fünfte, sein Neffe, in Sur Hoftag gehalten. Und wir schauen jetzt mal, was in dieser Zeit eigentlich in dem Vor-Aarau da so da war. Mhm. Das heutige Gebiet von Aarau war damals sicher nicht das Zentrum der Region, sondern vielmehr Sur. Sur war der Gerichtskreis, oder dort haben so Gerichtstage stattgefunden, wo dann die Kyburger Gericht gehalten haben. Gleichzeitig war es auch von der kirchlichen Seite ein Zentrum, weil die Pfarrkirche von dem Gebiet, wo auch Aarau dazugehört hat, in Sur gestanden ist.
Ich weiss gar nicht, wie das in der allerersten Folge erwähnt habe, aber was um die Gründung der Stadtkirche gegangen ist, ist, glaube ich, das auch ein Thema gewesen.
Das ist tatsächlich so, du hast das dort angesprochen und der Martin Pestalozzi, der ehemalige Stadtarchivar von Aarau, der hat auch die Aussage dann ein bisschen in Frage gestellt, dass jetzt die Pfarrkirche von Sur wirklich das Zentrum war, weil es ja die Kirche in der Telle gegeben hat, die Kapelle. Und er sagt, die Kirche dort, für die ist eigentlich dann nachgewiesen, dass die wahrscheinlich das Begräbnis- und Seelsorgerecht gehabt hat. Was auch ein bisschen dafür würde sprechen, dass die Kirche oder dass die Leute aus der Umgebung möglicherweise einfach in die Telle, in die Kirche gegangen sind und nicht auf Sur, in die Mutterkirche. Aber offiziell ist eigentlich immer der Sur als Sur, die Kirche Sur, so als Mutterkirche vom Pfarrkreis gehandelt. Was man so ein bisschen weiss von der Siedlungstätigkeit, was mit ziemlicher Sicherheit vorhanden war, ist der alte Turm, also das heutige Schlössli, wo als ein Bergfried, der so den Aare-Übergang eigentlich gesichert hat und wo auch die Lenzburger schon erbaut haben. Die effektiven Besitzer von dem Schlössli sind aber eigentlich vor 1369, erst 100 Jahre nachdem die Stadtgründung war, sind die nicht bekannt. Es gibt da verschiedene Meinungen. Der Alfred Lüthi, der sagt, dass der Turm das Schlössli eigentlich zu den Kyburger hat müssen gehören, dass die Besitzer gewesen sind. Der Pestalozzi hat hingegen gesagt, das ist eigentlich Königs- oder eben Grafengut, also im Besitz von den Grafen. Das würde dann eigentlich heissen, dass nachdem die Lenzburger gestorben sind, nachher die Habsburger als Grafen im Aargau den Turm in dem Sinn gehabt haben oder ihnen unterstanden ist. Und ich folge eigentlich in der Regel jetzt Martin Pestalozzi seiner These. Erstens, weil er eigentlich die neuesten Forschungsergebnisse so ein bisschen präsentiert hat. Und zweitens, weil er noch sehr überzeugende Argumente bringt, wieso dass jetzt die Habsburger eigentlich als Schlösslibesitzer auftreten.
Okay.
Die nächstgrössere Siedlung, die es eigentlich da zum Stadtkern gegeben hat, war Zennhausen. Das ist so auf dem Gelände der heutigen Vorstadt. Und an der Bahnhofstrasse entlang, also so verschiedene Häuser, Weiler, etwa 150 Einwohner innen. Wenn man dann der Bahnhofstrasse Richtung Osten gefolgt ist, also so Richtung Dorfelder Ohrstrasse, dort hat es den sogenannten Hof Weil gegeben, was ein eigener Ort war ist und dem sein Gebiet hat sich so ein bisschen östlich, bis östlich vom Tellering erstreckt. Also ist eigentlich so angrenzend gewesen. Der Alfred Lüthi, der da so ein Schätzungen vorgenommen hat, hat gesagt, das sind wahrscheinlich etwa 10 Bewohner gewesen auf dem Weil. Wir schwenken jetzt nordwärts Richtung Hungerberg. Dort hat es sehr wahrscheinlich schon eine Rodung namens Buch gegeben, mit etwa 12 Bauerngütern. Von der weiss man aus einem Rodel vom Stift Schönewirt von 1308. Und dann hat es im Umland auch noch in Küttingen, in Surhard, in Entfelden, Erlischbach, hat es kleinere Höfe und Siedlungsgebiete gegeben. Alles immer so ein bisschen im Abstand von 1 bis 2 Kilometern. Aber in dem Sinn Aarau selber, bis auf das Zennhausen, wo da eigentlich in der Vorstadt war, hat eigentlich nicht existiert.
Ja.
Was jetzt noch fehlt, ist der Turm Rohre.
Ja.
Wo ja natürlich heute im Rathaus integriert ist.
Ja.
Und seine Gründung, die ist recht umstritten, oder da gibt es Diskussionen. Weil die eine würde seine Richtung so mit der Stadtgründung zusammensetzen, also so in den 1240er Jahren. Der Pestalozzi spricht sich aber dafür aus, dass der Turm von Rohre schon vor der Stadtgründung wahrscheinlich errichtet worden ist und der Adlige von Rohre gehört hat. Die wurden nämlich auch schon 1241 als Zeugen an einem Hoftag von Sur auftreten. Also man hat dort eigentlich schon vor der vermuteten Stadtgründung sie als also präsent da in dem Raum. Und sie haben dort auch schon einen Forst im Gowen oder in der Aue, also bei Aarau, besessen. Mhm. Der Pestalozzi vermutet dann eben, dass sie eigentlich als Besitzer von dem Turm Rohre neben dem Schlössli so ein bisschen Aufseher und Schutzherren für die Reichsstrasse gewesen sind, wo so von Osten her kommend mit dem Aare-Übergang da weiter über die Schafmatt ist.
Mhm. Also dort hat es schon einen Aare-Übergang gegeben.
Also mhm. Zu dem komme ich jetzt gerade, genau.
Ah, okay.
Weil Aarau hat dort noch an einer ja, einigermaßen wichtigen Route gelegen, mhm. oder nicht Aarau, aber so die Vorgängersiedlungen, mhm. um ein bisschen illustrieren, wieso dass es vielleicht da das Schlössli und den Turm Rohre gegeben hat, mhm. um den zu schützen. Aarau ist nämlich an einer Pilgerstrasse gelegen. Mhm. Wenn du von der Freiberg gekommen bist, vor allem Richtung Einsiedeln, mhm. oder von Basel her, dann ist eigentlich die Schafmatt der direkteste Übergang über den Jura gewesen, okay. zum Nähen. Und man kann das auch ein bisschen rekonstruieren, weil entlang von dieser Strasse das Kloster Einsiedeln einigen Besitz gehabt hat. Mhm. Also zum Beispiel in Niederärlischbach hat das Klöster mehrere Höfe besessen. Mhm. Und auch der Hof Wiel im Dorfwald. Also das Kloster Einsiedeln war da begütert gewesen. Und die Gebiete haben, weil das Kloster Einsiedeln die Habsburger als ihre Schutzherren gehabt haben, mhm. sich da indirekt von den Habsburgern vertreten lassen, in diesen einzelnen Gebieten, also in Niederärlischbach oder in Wiel. Mhm. Und noch ein lustiger Hinweis, und das ist jetzt eine gute Geschichte, dass das wahrscheinlich eine wichtige Pilgerstrasse ist, ist der Hinweis auf eine sogenannte Lachssteuer. Weil die Fährleute, insbesondere von Erlischbach, die haben einsiedeln müssen, Fisch von der Gattung Magnus Piscis Lachs liefern. Und das gibt es eigentlich nur Beispiel oder Quellenbeleg für das Erlischbach und für einen Hof bei Hurten in der Schweiz. Mhm. Man geht jetzt davon aus, dass eigentlich darum eben die da an einem wichtigen Ort gewesen sind, auch Pilgerunterkünfte zum Beispiel gegeben haben und darum haben so die Lachssteuer gegeben. Ich weiss jetzt nicht, was sich hinter dem Magnus Piscis Lachs verbirgt, aber es klingt auch nach einem imposanten Fisch.
Ja.
Ich weiss nicht, du bist in Erlischbach aufgewachsen, aber der Erzbach wird wahrscheinlich nichts haben, der den Namen verdient, oder schon?
Hey, ich bin dort als Kind immer so Flusskrebschen einfangen, aber einen grossen Fisch habe ich im Erzbach bis jetzt nie gesichtet.
Die sind vielleicht dann einfach von diesen Hofbesitzern schon leer gefischt worden und alle auf Einsiedeln an die Mönche weitergegeben, oder? Was man auch noch ein bisschen sieht, wieso dass die Reichsstrasse da so wichtig ist, dass man so ein bisschen die Existenz von freien Bauern in Obererlischbach, also richtig Breitmies, nachweisen, wo unter direktem Schutz vom König gestanden sind. Und der Alfred Lüthi geht sogar so weit, dass er vermutet, dass der Barbarossa nach seinem Hoftag 1173, wo ja die Erbschaft da verhandelt worden ist, möglicherweise dann über das Gebiet da und über die Schafmatt weiter auf Basel gezogen ist. Mhm. Wo er dann natürlich effektiv durch ist, das weiss man nicht, weil von ihm kennt man eigentlich den Itinerar. Also man weiss, er hat Urkunden ausgestellt in Lenzburg, 1173, und dann kurz darauf eben in Basel.
Ja.
Wer damals eben von Erlischbach auf Aarau gekommen ist, der ist eigentlich nicht entlang von der Aare, weil das ist Sumpfgebiet gewesen, sondern man hat eigentlich die Strasse über den Hungerberg genommen.
Aha, okay.
Und dann hat man wahrscheinlich so im Gebiet von der Telli oder so ein bisschen beim Schlössli mit der Fähre übergesetzt. Mhm. Es hat zwar eine Brücke gegeben in Römerzeit da, wo man archäologisch nachweisen konnte. Die erste Brücke ist dann aber effektiv erst 1331, also auch wieder mit einigem Abstand eigentlich zu der Stadtgründung fassbar. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, dass dann die erste Brücke erst so mit der Stadtgründung da entstanden ist oder im Nachgang dazu. Und wir vorher da wirklich einfach einen Fährbetrieb gehabt.
Okay.
Jetzt beenden wir mal da so die Tour d'Horizon. Also wir sehen, es läuft etwas da im Gebiet. Wir haben diverse Höfbesitz, aber Aarau selber steht eigentlich noch nicht. Wie stellst du dir denn eigentlich mittelalterliche Stadtgründung vor? Hast du da irgendein konkretes Bild?
Also ich bin ehrlich gesagt beim Thema Mittelalter gar nicht versiert, aber so wie du jetzt erzählt hast, du hast ja jetzt immer eigentlich politische Entscheidungen oder du hast jetzt immer über politische Entscheidungen geredet. Und ich habe mir vorgestellt, eine Stadtgründung könnte ja auch daraus entstehen, dass irgendwie eine Gruppe von Menschen sich ansiedelt und dann halt aufgrund von ihrem Wirtschaften halt Infrastruktur entsteht. Aber ich gehe jetzt von dem, was du jetzt erzählt hast, eher davon aus, dass irgendwie eine bestimmte politische Entscheidung dazu geführt hat, dass eine Stadt sich gegründet hat.
Mhm. Du hast natürlich recht, man könnte von beidem ausgehen und ich glaube, landläufig stellt man sich das so ein bisschen vor, genau, dass irgendwie Menschen so ein bisschen in einem Gebiet lagern und dann wird der vielleicht durch Handel attraktiver und es kommen mehr Leute und dann entwickelt sich da vielleicht so aus dem ersten Siedlungskern immer mehr eine grössere Stadt und dann wird es immer grösser und expandiert so. Mhm. Tatsächlich gibt es im Hochmittelalter so ein bisschen erste Orte, wo dann teilweise aus alten Römerstädten zum Beispiel oder Bischofssitz aus der Römerzeit auf die zurückgehen, wo man so ein bisschen die Zentrumslage hat können retten, also Orte wie Chur oder so, wo immer so ein bisschen ein Zentrum geblieben sind und dann einfach die Städte wieder gewachsen sind. Oder zum Beispiel dann ein wichtiger Handelsort oder ein Messeort geworden sind. Ein bisschen anders gelagert ist jetzt aber das Phänomen von der sogenannten Gründerstädte, wo jetzt eben Aarau auch dazu gehört. Und da hast du recht, da stehen jetzt wirklich politische Absichten im Vordergrund. Die Gründerstädte zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass sie eben planmässig angelegt werden. Dass sie auch von Anfang an schon so mit städtischen Strukturen wie einem Rat oder mit einem Schultheiss oder mit Marktrecht oder weiteren Recht ausgestattet sind. Interessant ist dann eben, dass eigentlich die Gründerstädte nur in einem kurzen Zeitraum entwickelt werden oder stattfinden, nämlich im 13. Jahrhundert, also von 1200 bis 1300, wo ja dann Aarau auch reinfällt, und sich in dieser Zeit Städte in der Schweiz rund verfünffachen.
Ah, krass, okay. Ja.
Und vorher wie nachher das aber dann rapid abnimmt. Also ab Mitte vom 14. Jahrhundert gibt es immer weniger von denen. Also es ist eine kurze Periode, in der das stattfindet. Und die planmäßigen Gründerstädte gehen auf herrschaftliche Initiativen zurück und die Motivation der Stadtgründer oder von den Grundherren ist ihre territoriale Herrschaft, was ich am Anfang schon mal angedeutet habe, dass sie so die Territorialstaaten ausbauen wollen. Mit diesen Städten können sie eigentlich ihre Herrschaft sichern und festigen. Weil so Städte bringen nicht nur organisierte Mannschaften für den Kriegsfall, also wo man da einfach Leute rekrutieren kann, sondern sie bieten dem auch Schutz, was wir ähnlich haben wie eine Burg zum Beispiel. Darüber hinaus aber auch als Marktort zum Beispiel mit Steuern und Zinsen Geld und Einnahmen generieren, was ja auch noch ein Vorteil ist. Und dann auch noch zusätzlich wichtige Dienstleistungen bei der Herrschaft Festigung bringen, zum Beispiel Notariatsdienst oder Dokumente, Urkunden ausfertigen. Man könnte jetzt salopp sagen, so Städte sind eigentlich coolere Burgen für die Landesherren, die eigentlich attraktiver sind, weil sie noch ein paar Plus mehr haben als einfach nur Schutz. Ja. Jetzt ist so ein bisschen zu schauen, wenn in dieser Periode insbesondere Aarau gegründet wird, was denn eigentlich los ist, dass jetzt Kyburger als erste Stadtgründer so darauf erpicht sind, genau da Aarau zu gründen und ja auch als weitere Städtegründer so auftreten. Und für das kehren wir jetzt eigentlich nochmal zurück auf 1240 und schauen uns an, was eigentlich so auf politischer Ebene mit den Kyburger läuft und mit den Habsburger. Dass eben die Kyburger so fleissig als Städtegründer auftreten, hat vor allem ein bisschen damit zu tun, dass eben die Besitzverhältnisse nach den Lenzburger ihrem Wegsterben so ein bisschen umstritten waren. Und auch die Quellenlage ist sehr unpräzise. Also vor allem da jetzt in dem Gebiet zwischen so ein bisschen der Region Bern und dem Zürichgebiet. Was sie jetzt genau gehabt haben und was nicht. Was man dann aber feststellen kann, dass genau dann in die Zeit hinein, von diesen 1230er Jahren, eben Gründungen wie Zug, Baden, Frauenfeld, Mellingen, Lenzburg fallen und dass das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man einfach will Tatsachen schaffen. Also, dass die Kyburger sich durch die Städtegründungen da auch ein bisschen behaupten tun und eigentlich ihren Einfluss festigen. Und ein zweiter Punkt ist, dass Aarau da an der Aare liegt und da damit ein bisschen an der Grenze zwischen zwei politischen Herrschaftsgebieten, nämlich zwischen dem Aargau, das eben südlich von der Aare liegt, und dem Frickgau, wo nördlich von der Aare liegt und die Habsburger Sagen hatten. Und wieso ist das eventuell schwierig? Also die Habsburger oder der Hauptzweig der Habsburger, die sind Grafen im Frickgau, sind ja noch Grafen im Aargau. Die Kyburger sind aber die grössten Grundbesitzer da. Und das hat jetzt vor allem so in der Zeit der 1240er Jahre das Problem, weil in dieser Zeit sich so ein bisschen der Hochadel im Mittelland oder im gesamten Römischen Reich immer mehr zwei Lager spaltet.
Okay.
Und jetzt gehen wir auf politische Ebene eigentlich vom Reich. Das Mittelalter ist doch so ein bisschen durchzogen von einem grossen Konflikt. Auf politischer Ebene, auf höchster Ebene.
Aha.
Weisst du, um welchen Konflikt das da gehen könnte? Wo eigentlich dann die Loyalität zum Kaiser oder zum König in dieser Zeit von seinen Dienstleuten und vom Hochadel immer wieder in Frage stellt.
Also gerade wenn du so die zwei Lager ansprichst, würde ich sagen, dass das Papsttum das andere Lager muss sein. Oder einfach die papstnähe Adelsfamilie sozusagen.
Genau. Wir sind in einer Zeit, insbesondere anfangs oder in der ersten Hälfte von dem 13. Jahrhundert, wo ein Streit zwischen Papst und Kaiser wieder mal, ist ja schon länger am Schwelen, und der trennt die Adelsfamilie. Mhm. Oder so ein bisschen die Loyalitäten. Und die Kyburger stehen auf der Seite vom Papst und Habsburg steht auf der Kaiserseite. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass es darum jetzt plötzlich sehr schwierig wird, wenn man da irgendwie so ein umstrittenes Erbgebiet hat. Die Habsburger einerseits die Vertreter vom Kaiser sind und andererseits aber Kyburger als grösste Landbesitzer oder Rechtsbesitzer auf der anderen Seite nicht dem Kaiser angehören. Und dann Aarau da eigentlich da gerade ein bisschen Grenzstellung kann einnehmen kann.
Ja.
Und um das schnell illustrieren, eben, nachdem der Barbarossa gestorben ist, ist sein Sohn Friedrich II. Auf den Thron gekommen, also als Kaiser vom Heiligen Römischen Reich, als König von Sizilien und von Jerusalem, hat er regiert und der hat jetzt eigentlich die ganze Zeit immer wieder Konflikt mit dem Papst. In der Zeit von Barbarossa und dem Friedrich ist es dann hauptsächlich so ein bisschen um die Hoheitsrecht und Einflusssphären in Italien gegangen. Das hat aber ein bisschen bedeutet, dass der Friedrich II., der Nachfolger von Barbarossa, die grösste Zeit eigentlich in Italien verbracht hat.
Okay.
Weil zum Beispiel 1227 ist dann der Friedrich II. Vom damaligen Papst Gregor im 9. exkommuniziert worden, weil er nicht wie versprochen an einem Kreuzzug teilnimmt. Und 1230 ist das dann wieder aufgehoben worden, weil der Papst in Sizilien einmarschiert ist und verloren hat. Also, okay. Dort gibt es schon so einen ersten Streit zwischen diesen beiden. 1239, 9 Jahre später, ist dann der Friedrich II. Schon wieder exkommuniziert worden. Damals dann vom Nachfolger auch, vom Innozenz IV. Und weil der Friedrich so viel in Italien war, hat das auch Auswirkungen auf seine Herrschaft da. Und ich habe am Anfang haben wir ja darüber geredet, in dieser Zeit geht es immer darum, dass man Herrschaft auch durchsetzen und behaupten kann. Und weil der immer viel in Italien war, hat er jetzt da seinen erst 8-jährigen Sohn, den Konrad, zum König Gewählten gekrönt. Also formell. Und zwar 1237, also so etwa ein Jahrzehnt, bevor der Aarau gegründet wird. Und der Friedrich II. Und eben die Päpste, die liefern sich in dieser Zeit eben auch sehr eine propagandistisch geführte Schlacht, wo natürlich jetzt auch eben so ein bisschen die Adligen in Loyalitätsnöte bringt. Also unterstützt man jetzt den Friedrich und seinen Sohn, den Konrad, oder den Papst, und man weiss, der eigentliche Kaiser ist in Italien und sein 8-jähriger Söhnli ist jetzt da in Deutschland und der müsste jetzt da Recht und Ordnung durchsetzen. Du kannst dir vorstellen, das funktioniert nicht so gut.
Weil kann ich mir gut vorstellen.
Ja, die Adligen, die spalten sich nämlich da jetzt wirklich immer mehr so auf 1240 hin in die Papsttreuen und die Kaisertreuen. Und das hat dann auch mehrere bewaffnete Konflikte von diesen Parteilagern zur Folge. Wo es eben darum geht, die Herrschaft von Konrad so ein bisschen infrage zu stellen und er aber auch seine Herrschaft und die von seinem Vater eigentlich durchsetzen muss, beziehungsweise seine Vormünd. Das wird sogar noch extremer, so 1247 wird der thürische Landgraf Heinrich Raspe zum Gegenkönig gewählt. Also die Papsttreuen machen einen eigenen König, wählen einen eigenen König. Und 1248, wo der dann stirbt, wird dann der Graf Wilhelm von Holland zum neuen Gegenkönig. Und in diesen verschiedenen bewaffneten Konflikten, die dann eben so zwischen 1246 und 1250 stattfindet, nehmen auch Kyburger zum Beispiel teil. Also zum Beispiel der Hartmann, der Ältere, also der Vierte, ist dann im Elsass auch beteiligt an einem erfolgreichen Feldzug gegen den Konrad, wird dann auch vom Papst Gregor IX. Belohnt mit reichsfreien Gebieten, wie zum Beispiel am Kloster Interlaken und der Städten Bern und Murten. Darum, in dieser grossen Wetterlage muss man natürlich jetzt nicht nur schauen, dass es irgendwie gut ausgeht für einen, sondern dass man irgendwie das, was man sich hat schon können, unter den Nagel reissen oder seinen eigenen Besitz auch, territorial absichern und zu festigen. Also es verwundert nicht, dass in dem Streit zwischen Kaiser und Papst auch die vielen Stadtgründungen stattfinden.
Also so zusammengefasst sind so die coolen Burgen oder die Städte eigentlich als coole Burgen nötig gewesen, um sich gegenüber den anderen Familien durchzusetzen in diesem Kampf.
Ja, und Aarau macht jetzt eigentlich wahrscheinlich da so ein bisschen einen Grenzortschutz. Wenn wir jetzt aber wieder auf die Mikroebene gehen von unserem Gebiet da, dann ist jetzt eigentlich für die Anlage von dieser Stadt, die ja eigentlich gerade so in dem Konflikt gegründet wird, sind so ein bisschen Besitzverhältnisse vor Ort eigentlich sehr entscheidend. Du hast dich nämlich vielleicht auch schon mal gefragt, wieso eigentlich das Schlössli nicht Teil von der Stadt geworden ist, obwohl sie eigentlich vor der Stadt schon da war.
Also haben wir gar noch nie überlegt, dass das Schlössli eigentlich gar nicht Teil der Stadt geworden ist.
Ja, also nicht direkt integriert, ja. Oder? Dabei haben wir ja mit dem Turm Rore oder mit dem Obertorturm ja eigentlich doch zwei prominente Türme oder so ein bisschen Befestigungsanlagen gehabt. Und das Schlössli, das ja älter ist, ist irgendwie nicht dabei. Was auffällt, ist, dass das Aarau eigentlich so ein bisschen in die bestehenden Besitzverhältnisse muss irgendwie eingegründet werden. Also Kyburger, als sie jetzt da die Stadt als Gründerstadt bauen, müssen ein bisschen schauen, was ist eigentlich vorher schon da und was gehört eigentlich uns. Also wo dürfen wir jetzt überhaupt oder wo können wir überhaupt so eine Stadt entstehen lassen? Und wenn man das so ein bisschen anschaut, eben die Kyburger Stadt mit den vier Stöcken, also da mit den Häuserzielen oder diesen Kreis eigentlich, wenn man so eine Luftaufnahme hat, zwischen der Killengasse und Kronengasse und Rathausgasse dort. Und dann nachher der Mooring, dann sieht man eigentlich, dass die erste Stadt gerade an die Vorstadt anschließt, an das Zehnhausen, aber das selber nicht integriert. Also das Zehnhausen an der Vorstadt gibt es eigentlich ältere Siedlungskerne. Und das schließt jetzt daran an. Gleichzeitig ist aber eben der alte Turm, das Schlössli, auch nicht integriert. Und da kommen wir wieder zu der These von Martin Pestalozzi, der gesagt hat, dass das Schlössli wahrscheinlich nicht den Kyburger gehört hat, sondern den Habsburger als Königsgüter oder als Grafen und Königsgut, wo sie im Namen vom König verwaltet haben. Also die Kyburger haben gar nicht können irgendwie verfügen über das Schlössli. Das heisst, sie haben eigentlich haben nur können die Stadt anschliessend daran bauen, aber das nicht irgendwie integrieren, weil sie keine Verfügungsgewalt hatten. Und der Ort Zehnhausen wird erst 100 Jahre später nach der Standgründung mit Aarau zusammengeführt oder in einen gemeinsamen Stadtbann, also das Gemeindegebiet, integriert, was dann der Herzog Leopold von Habsburg gemacht hat. Das hat auch einem separaten Lehensmann gehört. Also das wird auch nicht der Kyburger gehört haben, sonst hätten sie es möglicherweise irgendwie auch gerade in die Stadt einbauen. Also das heisst, sie haben eigentlich weder die Hoheit gehabt über Zehnhausen noch über das Schlössli. Und dann ist jetzt noch der Turm Rore als Sitz der Ritter von Rore, wo so ein bisschen Fragen aufwirft, weil er ist nämlich der rechtlich gesehen auch kein integrierter Teil von der Stadt gewesen. Er ist zwar Teil von der Stadtbefestigung geworden, ist aber selber eingeschlossen gewesen an einen sogenannten Freihof. Also ein Gebiet, ein Rechtsgebiet, wo sich der Anspruch von der Stadt entzogen hat. Also das heisst, das Stadtrecht hat sich nicht auf das Gebiet von dem Turm Rore oder auf den Freihof, wo der drin gestanden ist, bezogen.
Also es ist eine Art so ein bisschen wie eine Enklave in einer Stadt.
Könnte man eigentlich so sehen, genau. Und das wirft dann auch so ein bisschen Fragen auf, was für eine Stellung eigentlich jetzt die Herren von Rore gehabt haben. Die sind oft eigentlich so als Dienstherren auch von den Kyburger angesehen worden. Der Martin Pestalozzi ist dem Umstand ein bisschen nachgegangen. Und er vertritt dann so ein bisschen die These, dass die keine Kyburger Dienstleute gewesen sind, da sie zwar in Kyburger Umkreisen als Zeugen auftreten, aber auch so, genauso hätten können als Habsburger Dienstleute gezählt werden. Weil in wichtigen Urkunden, die Aarau betreffen, dort fehlen sie auch als Zeugen. Mhm. Und wenn sie jetzt wie etablierter Teil von dieser Stadt gewesen sind, hätte man sie eigentlich dort müssen können fassen. Mhm. Und es fällt zum Beispiel auch auf, dass sie nicht zu den ersten Schultheissen von der Stadt werden. Was irgendwie auch noch naheliegend ist, dass wenn Kyburger eine Stadt gründet und da ein Adelsgeschlecht haben, mhm. wo dann auch noch so prominent den Turm besitzt, mhm. dass man doch die irgendwie mhm. als Stadtherren Stellvertreter würde ernennen. Das machen sie nicht. Also die von Rohre treten dann erst in der ersten Hälfte vom 14. Jahrhundert auf, also erst einige, also ein halbes Jahrhundert später, nach der Stadtgründung. Darum geht er ein bisschen davon aus, dass wahrscheinlich die Rohre den Kyburger gar nicht so nahe gewesen sind. Mhm. Pestalozzi, seine These ist dann, dass sie möglicherweise ein Teil gewesen sind von einer Nebenlinie der Habsburger als Dienstherren, von der Linie Habsburg-Laufenburg. Ich habe jetzt die Habsburger Familienlinie nicht so unterschieden, weil sonst, wir sind, glaube ich, schon genug kompliziert.
Es handelt sich ja da auch recht stark eigentlich um Mutmassungen, oder?
Ja, das sind jetzt auch natürlich Mutmassungen aufgrund von dieser Quellenlage. Also man sieht, wir sind eigentlich in einer Zeit, wo das Einzige, was wir auch schriftliche Zeugnisse haben, sind irgendwelche Verwaltungsdokumente und teilweise wichtige Fehler, eben von dem Marktrecht, das vielleicht Aarau hat, gibt es nicht mehr. Und das andere wären dann archäologische Zeugnisse, die dann so Einmittungen zulassen. Aber fest steht sicher, dass eigentlich das Kyburger Ur-Aarau oder der innere Stadtring so ein bisschen begrenzt war von diesen verschiedenen Besitztümern, die es rundherum gehabt und eigentlich die Kyburger eben über vieles gar nicht haben können verfügen. Mhm. Und die Eigentumsverhältnisse eigentlich da die Gründerstadt so mitdefiniert haben. Und was man auch noch sagen kann, der Oberturm, der geht auch auf die Anfangszeiten so um 1248 zurück, ist auch eine weitere Wehranlage, so mit einem zugehörigen Hof gewesen und ist dann von den Kyburger wahrscheinlich auch an Vasallen vergeben worden. Und hat dann eigentlich also den Abschluss zu dem Zehnhausen gebildet, der ja dann angeschlossen hat, wo aber eigentlich dann nicht mehr Teil von der Aarauer Stadt war, in diesen Anfängen. Ja, für Kyburger scheint es jetzt recht gut aufzugehen. Also sie intensivieren da ihre Herrschaft mit diesen Gründerstädten, auch mit Aarau, wo sie dann arbeiten. Und nachdem der Hartmann der Vierte und sein Neffe der Fünfte so um 1250 ihre Gebiete, die ganzen Kyburger Besitzungen, so ein bisschen aufgeteilt haben in einen westlichen und einen östlichen Teil, ist dann der Hartmann der Vierte östlich von der Rüsse und der Hartmann der Fünfte westlich von der Rüsse gewesen. Und es gelingt ihnen dann tatsächlich, das umstrittene Gebiet da, wo sie ja immer nur noch als Lehen gehabt haben bisher, ganz in ihren Besitz zu bringen. Mhm. Weil 1253 heiratet der Hartmann der Fünfte, also der Jüngere von Bethnen, die Elisabeth von Chalon, also eine aus dieser Familie, wo nach dem Tod von Otto um 1200, also dem Erbfolger von Barbarossa, er heiratet die und kommt über das in Besitz dann von dem Lehen, das er schon bekommen hat, wo jetzt Kyburger als Grundbesitzer dann tatsächlich haben. Also, was sie von dieser Familie von Chalon sowieso als Lehen gehabt haben, haben sie jetzt durch die Hochzeit als Eigengut erhalten. Und durch das haben sie jetzt natürlich, nachdem sie ja die Städte teilweise da schon gegründet haben, eigentlich den Kreis noch enger können schliessen. Es haben sich jetzt dann auch Beziehungen so ein bisschen zu den Habsburgern wieder entspannt, muss man sagen, weil ab 1254 wird der Gegenkönig, der von der Papsttreue unterstützt worden ist, offiziell zum König im Heiligen Römischen Reich und löst dann auch den Friedrich und seinen Sohn ab. Also okay. Er kann sich durchsetzen. Ja, aber wie kommt jetzt das noch von den Kyburger an die Habsburger? Magst du dich vielleicht jetzt fragen. Und nachdem ja Kyburger immer recht gut weggekommen sind, so mit Heiraten und immer noch irgendeinen Bub gehabt, der auch wieder Hartmann geheissen hat, ist dann 1263 zuerst der Hartmann der Fünfte, der Jüngere von Bethnen, eigentlich gestorben. Und ein Jahr später der Onkel, der Hartmann der Vierte. Und das heisst, Aarau steht jetzt eigentlich ohne männliche Stadtherren da. Und eigentlich auch den ganzen Kyburger Besitz.
Also ein eine ähnliche Situation, wie wo wir am Anfang bei Lenzburg hatten.
Wie wir es bei Lenzburg hatten, wo man dann die Richenza zum Beispiel geheiratet hat, oder wie es dann auch Zähringen gegangen ist, wo Kyburg ja dann auch dort die Tochter geheiratet haben und so im Besitz gekommen sind. Und wer jetzt da noch bleibt von diesen Kyburger, ist die Anna von Kyburg, was die Erbtochter ist von dem Hartmann im Fünften. Und die ist jetzt eigentlich die vorläufige Erbin, ist allerdings noch knapp 8, wo das passiert, also minderjährig bei weitem. Und das heisst, offiziell ist es dann wahrscheinlich die Witwe vom Hartmann im Fünften, also die Elisabeth von Chalon, wo jetzt so ein bisschen die Verwaltung mit für die Anna besorgt. Und jetzt ist es natürlich so, dass alle männlichen Familienangehörigen, die irgendwie in dem Umfeld von dieser Familie sind, von dieser Anna von Kyburg und von ihrer Mutter, die drängen sich jetzt natürlich auf als Vormund und mit der Überlegung, dass sie natürlich dann Kontrolle über die Gebiete sich können unter den Nagel reissen und da irgendwie ein Erbe von den Kyburger antreten. Und in dieser Zeit, das ist jetzt wirklich, da gibt es Literatur, die das sehr, sehr genau auseinandersetzt. Wer jetzt da als Vormund zu welchem Zeitpunkt auftritt, wer jetzt aber so ein bisschen aus dem sich kann etablieren kann, ist jetzt eben der Graf Rudolf IV., der spätere König von Habsburg, wo sich da gut in Stellung bringt, so als Beschützer und Vormund von der Anna und Elisabeth. Er ist es wahrscheinlich dann auch, wo 1273, wo dann die Anna knapp 18 wird, einen Eberhard von Habsburg-Laufenburg heiratet, also jemand aus der Seitenlinie der Habsburger, und damit dann eigentlich auch so ein das Kyburger Gebiet in die Habsburger Familie reinbringt. Die Vorgänge, was da genau abläuft, das ist sehr verworren. Ein interessanter Umstand möchte ich dir aber noch schildern. Du hast dich vielleicht gefragt, wie kann jetzt die Anna von Kyburg als Frau und ihre Mutter, wie könnte sie als Vormund von einem ganzen Herrschaftsgebiet auftreten? Also wie könnte sie sich behaupten? Weil sonst ist ja immer so das Bild, ja, das Mittelalter, da haben Frauen nichts zu sagen gehabt und ist das überhaupt möglich? Das ist jetzt vielleicht aus einer geschlechtergeschichtlichen Perspektive noch interessant, weil der Kyburger Erbgang so ein bisschen zwei Rechtsnormen involviert. Und zwar einerseits so ein bisschen die alemannische Stammesrecht. Und aus dieser Sicht ist klar, dass der Vormund für die Anna oder für das Kind grundsätzlich ein Mann muss sein.
Ja.
Also so ein bisschen aus der Habsburger Sicht kann man sagen, das ist klar, wir brauchen da einen Mann, der im Namen von dieser Anna regiert und schaut. Hingegen nach dem burgundischen Recht, wo der Aargau in dieser Zeit das Gebiet vom Aargau so ein Grenzgebiet war und von dort auch die Elisabeth von Burgund kommt, dort konnten auch Frauen die Rolle vom Vormund übernehmen.
Ja, okay. Ja.
Das heisst, die Elisabeth als Mutter von der Anna, die hat durchaus legitim eigentlich können die Vormundschaft ausüben und in dem Sinne auch die Verwaltung von diesen Gütern übernehmen. Hat sich natürlich dann aber konfrontiert gesehen, dass da andere männliche ja, Familienangehörige sich natürlich da aufdrängen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Anna ist dann verheiratet worden und der Rudolf, nachdem er sich jetzt als Vormund so gut gekümmert hat, der hat jetzt für die Dienstleistung als Vormund seine Rechnung präsentiert, der Anna und ihrem Mann, dem Eberhard von Habsburg-Laufenburg. Und man weiss aus dem Inventar vom Habsburger Urbar, was so ein bisschen ein Verzeichnis von Herrschaftsrecht war in dieser Zeit, dass der Rudolf, der Anna, für den Betrag von 14'000 Silbermark die Städte Lenzburg, vielmehr Gesur, Aarau, Melligen, Zug, Art und Zursee und Kastle in Luzern und den Hof in Rheinach abgekauft hat. Und dann ihrem Gatten dann ebenfalls noch weitere Gebiete so im Luzernbiet. Also er hat jetzt eigentlich gerade so die wichtigen Ankerpunkte für die Herrschaft, nämlich die Städte, jeweils abgekauft. Und von dem Betrag hat er dann wahrscheinlich sich gerade entschädigen lassen oder nochmal einen Teil abgeschlagen für seinen Einsatz als Vormund.
Okay.
Also auch wenn das eigentlich eben der Wert vielleicht von diesen 14'000 Silbermark gehabt hat, dass er den vollumfänglich zahlt, ist sehr unwahrscheinlich.
Ja.
Ja, damit hat sich jetzt auch der Rudolf zum Stadtherr von Aarau gemacht und die unglücklichen Kyburger, die da ausgestorben sind, in Anführungszeichen, die Anna hat es ja noch gegeben, abgelöst. Und 1273, also in dem Jahr übrigens, wird dann ja auch der Rudolf von Habsburg dann zum König gewählt vom Reich. Damit würde ich jetzt mal so den ersten Teil schliessen. Das habe ich jetzt schon angedeutet, die Gründung von Aarau und wie dann Aarau sich als Stadt entwickelt hat. Das gibt noch genug Stoff dann einmal für eine zweite Folge. Mhm. Ich glaube, was man schön sieht, ist so ein bisschen, dass die Gründungsgeschichte von diesen Städten im Mittelalter und wieso, dass das nur so eine kurze Periode ist, wo das so stattfindet, eben, dass das sehr eng verknüpft ist mit politischen Entwicklungen allgemeiner Art, also einerseits auf dem Reich, zwischen jetzt in dieser Zeit zwischen dem Kaiser und dem Papst, aber eben auch Teil von einem Prozess von dieser Territorialisierung. Mhm. Also, dass man anfängt, als Adlige oder als Stadt so geschlossene Herrschaften zu bilden.
Mhm. Ja, du hast ja eigentlich auch meine These einmal bis jetzt wieder leid, eben, dass so eine Stadt einfach eine Art eine Ansammlung von Menschen ist, die sich dann irgendwie einfach so ausbreitet und dem begegnet, dass es halt eben doch die Machtkämpfe von Adelsfamilien sind, die eigentlich zu Stadtgründungen geführt haben.
Genau, oder eben in einer gewissen Zeit zumindest. Oder die anderen Prozesse hat es schon gegeben, aber jetzt gerade die vielen Kleinstädte im Mittelalter, das sind eben oft so die Gründerstädte. Mhm. Auch wenn man heute so ein das Gefühl hat, die Altstadt ist so der Kern von Aarau, eigentlich muss man sagen, der Kern ist eigentlich erst nachträglich entstanden und es hat rundum schon einiges gegeben an Siedlungen. Der Kern ist dann gekommen und von dort her hat es nicht mehr eine grössere Integration gegeben.
Was ich noch spannend finde, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, was halt auch recht kompliziert macht, ist, dass die Herrschaftsgebiete, die du jetzt genannt hast, ja nicht einfach so nebeneinander existiert haben, sondern zum Teil sich auch recht stark überlappen. Also eben, es gibt die einzelnen Adelsfamilien, aber die unterstehen ja je nachdem, in einem König oder in einem Kaiser und die sind dann wiederum im Konflikt mit dem Papst, der ja vielleicht auch noch sein Herrschaftsgebiet dort beansprucht und dann eigentlich wie so eine Art wie so Schichten von verschiedenen Herrschaften eben sich überlappen und dann den ganzen Konflikt auch ausmachen. Und schlussendlich ist so eine Frage, eben, welche Familie Einfluss gehabt hat und es geht noch nicht um nationalstaatliche Erzählungen oder noch lange noch nicht.
Nein, es geht sicher noch nicht. Und ich meine, man könnte ja sagen, in irgendeiner Form lässt sich ja das auch in eine nationalstaatliche Erzählung einbringen. Es ist halt dann einfach so, dass wir die drei eidgenössischen Orte und was dann passiert ist, immer im Fokus haben und das drumherum ist, taucht dann mal auf, wenn sie dann erobert werden und die Adligen vertrieben werden. Mhm. Aber durch das dann so eine Stadt wie Aarau eigentlich immer eine Randerscheinung ist und man jetzt eigentlich kann sagen, man kann Aarau sehr wohl zu einer Erzählung vom Mittelalter machen, wo eben so Prozess von langsamen Staatswerdungen, von Territorialisierung, Ausbildung von so ein bisschen geschlossenen Herrschaften, dass das ein Prozess ist, der nicht nur die Eidgenossenschaft betrifft, sondern eigentlich auch viele Herrschaften rundherum. Mhm. Und dass gerade so auch die Städte, die ja da gegründet werden, in dieser Phase vom 13. Jahrhundert, nachher auch wichtige Ankerpunkte werden, zum Beispiel bei der Eroberung. Mhm. Wenn dann Berner und die anderen eidgenössischen Orte Aargau einnehmen, dann sind es die einzelnen Kleinstädte und gewisse Burgen, wo man da sich unter den Nagel reisst. Oder? Das ist dann wichtig, um die Herrschaft behaupten können. Nicht, dass man irgendwie noch einen Bauernhof irgendwo im Zeug aussen hat.
Und die ganze Familienwirre, die du ja jetzt auch angesprochen hast, die spielen ja auch in der Eidgenossenschaft selber wahrscheinlich eine Rolle. Manchmal geht man auch vielleicht von der falschen Vorstellung aus, dass eben die alten eidgenössischen Orte einfach so geschlossene politische Einheiten gewesen sind, ohne das ganze Netz von Beziehungen. Und das ist ja sehr wahrscheinlich nicht so gewesen.
Ja, und eben unter diesen Familien, oder? Wir haben gesehen, Habsburg und Kyburg sind sehr eng verwandt miteinander. Auch schon vorher gibt es da familiäre Verbindungen, auch zu den anderen Adelsgeschlechtern übrigens. Und man heiratet ja dann nicht nur, um irgendwie gerade, wenn jemand ausstirbt, ihm den Besitz abnehmen, sondern auch zur Absicherung und zur Schmiede von Allianzen dann eben in Bezug auf reichspolitischer Ebene. Und dann gibt es gewisse Spaltungen zeitweise,
Aber dann auch wieder Phasen, wo das sich annähert. Und eben, wichtig ist immer, wie fest oder wie emotional so ein Konflikt geführt wird. Das können wir in dem Sinne ja nicht aufgrund von der Urkunde allein sagen. Mhm. Man kann einfach feststellen, man bewegt sich in verschiedenen Lager, aber ob jetzt da Feindschaft dahinter ist, bis ins Blut, oder ob es jetzt da mehr einfach um Realpolitik geht, wo man seinen Einfluss kann geltend machen und durchsetzen, oder auch Zwang, dass man halt dem eigenen der Herr jetzt muss Loyalität beweisen, das kann man dann nicht genau festmachen, oder?
Ich muss auf jeden Fall sagen, dass du mit dieser sehr dichten Beschreibung die Geschichtsnerds sicher bedient hast, aber auch mich, der jetzt nicht so viel Ahnung hatte von der Gründungsgeschichte, auch mir hast du da ein sehr spannendes Bild gegeben, wie die Gründung von der Stadt Aarau muss ausgesehen haben. Und falls es mal eine zweite Folge wird geben, bin ich sehr gespannt, was die denn beinhaltet.
Es geht mir auch nicht darum, jetzt da irgendwie eine Anti-Schweizer Geschichte zu machen, sondern mir einfach mal durch eine veränderte Perspektive mal einen neuen Zugang zum Mittelalter zu schaffen, als man es sonst kennt.
Und ich meine, unser Podcast verdient das ja auch, weil es geht ja um Aarau und da ist die Gründungsgeschichte der Stadt natürlich sehr zentral.
Du hast das schön als Schlusswort formuliert und bei dem möchte ich es gerne belassen.
In dem Fall, danke Simon.
Danke Manuel und danke von unserer Seite auch allen ZuhörerInnen, die uns immer noch fleissig zulassen und hoffentlich gefallen finden.
Ciao Simon.
Ciao Manuel.